Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind weiter in der Metropolitan Division, das zweite Team, auf das ich blicke in der Vorschau auf die Saison 2025-2026 aus dieser Division. Das sind die Philadelphia Flyers. Die Flyers haben sich 1968 zum ersten Mal für die NHL Playoffs qualifiziert. Das war direkt im ersten Jahr. Jetzt kann man ja sagen, Mensch, das ist ja eine ähnliche Story wie zum Beispiel bei den Vegas Golden Knights, dass man direkt am Anfang dort sehr, sehr gut ist. Ja, muss man so ein bisschen einschränken. 1967 gab es die erste große Expansion in der NHL. Vorher gab es immer nur so kleinere Veränderungen und da kamen 6 neue Teams dazu. Das heißt, es gab nicht mehr nur die Original 6 Teams, sondern es gab eben dann auch 6 neue Mannschaften und die spielten in einer eigenen Division. Das war damals die West Division und tatsächlich waren die Flyers in den 74 Spielen, die reguläre Saison damals hatte, das beste Team, aber nur mal um das einzuordnen, sie hatten trotzdem eine negative Bilanz. Also das ist ja auch schon besonders, wenn man in 74 Partien eine negative Bilanz hat, aber trotzdem Erster in der Division wird. Auch nicht so etwas, was heutzutage dann im Normalfall passiert. Ja, die Philadelphia Flyers, die hatten keine gute Saison in der letzten Spielzeit. Das kann man, glaube ich, ohne Abstriche so sagen. Die Flyers waren ja das Jahr davor unter John Tortorella so ein richtiges Überraschungsteam, lange in Richtung Playoffs geschielt, das dann am Ende ein bisschen verspielt. Ist auch so ein bisschen die Luft ausgegangen und ja, dann war man sich nicht so ganz sicher, wo jetzt die Reise hingeht, wie sie denn abschneiden könnten. Und am Ende waren es dann 76 Punkte. Es war der letzte Platz in der Metropolitan und es war auch zusammen mit den Boston Bruins der letzte Rang in der Eastern Conference. Und John Tortorella, der musste dann auch gehen, sogar noch während der Saison war es, glaube ich, sogar, weil er dann ja auch ein paar Kommentare dort abgegeben hat. Habt ihr alles sicherlich bei mir im Podcast auch mitbekommen und gehört. Und naja, dann war so ein bisschen die Frage, wer wird denn der neue Coach? Aber als die Gerüchte mehr wurden aus Vancouver, dass Vic Tocchet seinen Vertrag dort nicht verlängert und noch ein Jahr bleibt, da war dann schon abzulesen, dass er vielleicht jemand sein könnte, der zu den Philadelphia Flyers wechselt. Und das war dann tatsächlich auch so. Rick Tocchet hat eine lange, lange Historie bei den Philadelphia Flyers. Er war 85 und 87 mit den Flyers im Stanley Cup Finale und er hat 11 seiner 18 Jahre bei den Philadelphia Flyers gespielt, ein 6-Runden-Pick damals, also auch jemand 1983 gepickt worden, der weiß, dass man nicht unbedingt vorne im Draft landen muss, um trotzdem eine gute NHL-Karriere zu haben, wobei das natürlich damals auch noch etwas andere Voraussetzungen waren. Und Rick Tocchet, der bekommt eine ziemlich große Aufgabe, denn die Flyers haben in den letzten 5 Jahren keine Playoffs gespielt und das ist zusammen mit einer Phase 89 bis 94 die längste Strecke in der Geschichte der Philadelphia Flyers, längste Durststrecke, in der sie eben nicht die Playoffs erreicht haben. Wollen wir mal schauen, ob das denn wahrscheinlich ist, dass sie diese Durststrecke dann an der Stelle beenden können. Was waren die Probleme der Philadelphia Flyers? Was kann man vielleicht auch aus den Statistiken der Philadelphia Flyers ablesen? Bei den Standardwerten, sie hatten den 24 besten Angriff, also 232 Treffer. Die Abwehr, die lag auf Platz 28, 283 Gegentore. Da erkennt man schon so ein bisschen, wo dann die Tendenz hingeht. Corsi-Wert war nicht so besonders gut. Die Torchancen, da waren sie eigentlich gar nicht so schlecht. Da hatten sie die 9 meisten, wenn man sich das Ganze prozentual anschaut. Das ist, sage ich jetzt mal, okay. Die Schussquote war mit Platz 13 auch in Ordnung, aber dann kommen wir zur Fangquote bei 5 gegen 5. Die lag bei 88,95% und das war Platz 32, also die schlechteste Fangquote in der gesamten NHL. Dazu kommt ein Powerplay, was auf Platz 30 lag und ein Unterzahlspiel, was auf Platz 20 war. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass das alles nicht unbedingt für die Playoffs reicht. Beim Powerplay ist es so, dass sie sich im Grunde sogar verbessert haben mit Platz 30. Die drei Jahre zuvor hatten sie das schlechteste Powerplay der NHL. Von daher kann man da sagen, naja, gut, ist zumindest ein kleiner Lichtblick. Wenn ich aber zum Beispiel wieder auf die Fangquote schaue, diese knapp 89%, das ist seit bei 5 gegen 5, das ist der schlechteste Wert, seitdem diese Statistik eingeführt wurde. Also seit 2009, 2010 gibt es das offiziell von der NHL, Fangquote bei 5 gegen 5, und noch nie hatte ein Team eine schlechtere Fangquote als die Philadelphia Flyers aus der letzten Saison. Und dann bleiben wir eben auch da. Übrigens ist einfach mal wieder typisch, dass natürlich Goaltending ein Problem bei den Philadelphia Flyers ist. Die Werte der einzelnen Torhüter, also es waren Alexei Kolosov, Ivan Fedotov und Samuel Urson, die hatten einen Gold Save Above Expected Wert von minus 9 bei Kolosov, minus 13,6 bei Fedotov, und Samuel Urson, der hatte minus 19,9. Und wenn ich das jetzt grob überschlage, dann bin ich bei minus 42. So, das heißt also, wenn man das hochrechnet auf die Saison, sie haben pro Spiel ein halbes Tor nur durch die Torhüterleistung mehr kassiert, als sie hätten kassieren müssen. Und das sind natürlich Zahlen, die unfassbar schlecht sind. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, dass ein NHL-Team diese Zahlen hat. Und das ist das Hauptproblem der Philadelphia Flyers in der letzten Saison auch gewesen. Also wenn wir dann auch nochmal auf die klassischen Metriken gucken, ich will jetzt nicht auf jeden im Detail eingehen, aber kein Torhüter hatte einen Gegentorschnitt, der besser als 3,14 war, und kein Torhüter hatte eine Fangquote, die über 88,3% gelegen hat. Also das ist schon extrem schlecht, und das kannst du dann auch mit einer guten Offensive nicht kompensieren, und die hatten die Philadelphia Flyers ja nun auch wahrlich nicht. Da war es ja auch nicht so, dass sie jetzt überall die Lampen angeknipst haben. Wenn wir da kurz mit reingehen, Travis Konecny, der war der Topscorer, 24 Tore, 52 Punkte, 76 waren das dann insgesamt. Also da merkt man auch schon, 76 ist auch nicht so wirklich hoch bei den Topscorern. Die meisten Tore erzielt hat Matvei Michkov als Rookie, 26 Tore in 82 Partien. Das ist ja auch ganz ordentlich. Sie hatten tatsächlich vier Spieler mit 20 oder mehr Toren, also neben Konecny und Michkov waren das noch Tyson Foerster, Owen Tippett noch mit dabei mit 20 Treffern. Sie hatten auch einige, die doppelt getroffen haben. Bobby Brink, Noah Cates, Ryan Poehling, Scott Laughton, wobei der mittlerweile ja auch schon in Toronto ist, Morgan Frost, eben auch Garnett Hathaway. Also das sind alles schon Spieler, die getroffen haben, auch zweistellig getroffen haben, aber trotzdem hat es dann nicht gereicht. Und was man auch da sagen muss, der einzige Verteidiger, der hier vorne mit auftaucht, ist Travis Sanheim. Der hat 30 Punkte gehabt. Wenn man sich das mal vorstellt, 30 Punkte, der hat auch 82 Partien gemacht. War jetzt auch nicht so, dass der verletzt war. Nur mal als Maßstab. Ich weiß, ist jetzt immer, aber ich sag jetzt mal, Roman Josi macht in einer guten Saison 90 Punkte. Das ist das Dreifache vom besten Verteidiger der Philadelphia Flyers. Also nicht nur, dass sie jetzt in der Torhüterposition schlecht waren, sondern auch da, die Offensive wurde gar nicht richtig von den Verteidigern auch mit unterstützt. Das ist natürlich auch ein Punkt, den du unbedingt brauchst, um eben dann auch erfolgreich zu sein in der NHL. Das hat ihnen wirklich, wirklich gefehlt. Und eben auch das einer der Punkte, warum die Philadelphia Flyers in der letzten Saison einfach nicht gut waren und warum sie dann auch die Playoffs in dem Fall dann entsprechend deutlich auch verpasst haben. Was hat sich getan im Kader? Man könnte ja jetzt davon ausgehen, okay, Trainerposition, klar, von Rick Tortorella von John Tortorella auf Rick Tocchet. So ist richtig mit den Namen. Da ist jetzt auch keine Mega-Veränderung. Tocchet würde ich jetzt eher so als etwas vielleicht, ja, spielerfreundlicheren Coach abtun. Er ist nicht ganz so schwierig teilweise, was den Umgang mit den Medien betrifft, sondern ist da oft auch sehr ehrlich gewesen in Vancouver. Und da können sie schon so ein bisschen sich verbessern, wahrscheinlich. Ansonsten ist es so gewesen, sie haben einen großen Trade gemacht. Trevor Siegis ist gekommen. Der war ja schon des Öfteren im Gespräch. Einmal, dass er getauscht wird und dann eben auch, dass er zu den Flyers getauscht wird. Er ist jetzt gekommen aus Anaheim. Dazu Christian Dvorak aus Montreal und Dan Vladar aus Calgary. Dan Vladar haben sie auch gleich auf Torhüterposition einen neuen Vertrag gegeben. 3,35 Millionen fürs nächste Jahr. Nur, der hatte auch eine Fangquote von unter 90% bei den Flames. Also auch nicht eine Nummer 1 Torhüter, sondern auch jemand, der in den letzten Jahren auch eher als Backup tätig war und vielleicht auch nicht unbedingt derjenige ist, der da jetzt Goaltender-mäßig das Ruder rumreißt, wobei du natürlich auch sagen musst, bei den schlechten Statistiken, ich habe es ja erwähnt, schlechteste Wert, seitdem es diese Statistik überhaupt gibt, bei 5 gegen 5, sie können sich ja im Grunde nur noch verbessern und da kann es eigentlich nur besser werden. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, hatte ich erwähnt, ne? Ryan Pulick ist der einzige Abgang, den ich hier verzeichnet habe, nach Anaheim. Was gibt's sonst noch zu sagen? Am Anfang der Saison könnte es sein, Tyson Foerster ist verletzt. Ristolainen wird wahrscheinlich erst Ende Oktober eingreifen können. Das sind zwei, die ihnen am Anfang fehlen. Ryan Ellis ist wahrscheinlich dann wieder zu Beginn der Saison irgendwann auf Long-Term Injury Reserve. Aktuell, also der ist quasi invalide, aktuell haben sie nur $370,000 an Cap Space. Fragt man sich auch ein bisschen wie ein Team, was letzter war in der letzten Saison in der Conference, seinen Salary Cap Space ausgeschöpft hat. Auch das zeigt ja nicht unbedingt, dass die Verträge jetzt so besonders toll sind. Klar, wenn sie jetzt Ellis auf Long-Term Injury schieben, dann haben sie nochmal 6,25 Millionen, aber nochmal, sie waren letzter in der Conference und haben wenig Salary Cap Space. Also das ist auch für mich ein Problem bei den Philadelphia Flyers. Sie haben auch einen Punkt, den muss man ja auch sagen. Trevor Zegras, dessen Vertrag läuft aus. Sein Kumpel Jamie Drysdale, den kennt er ja auch noch aus Anaheim-Zeiten. Auch da läuft der Vertrag aus nach der Saison. Also auch da ist es so, wenn die beiden gut spielen, müssen sie denen auch neue Verträge geben. Das Geld ist irgendwie, ich weiß auch nicht, man müsste das hier mal gucken, aber es ist erstaunlich viel, was sie bezahlen, obwohl die Verträge gar nicht so hoch aussehen. Also Konechny ist mit unter 9 Millionen der bestbezahlte Spieler. Dann kommt noch Sean Couturier mit 7,75 Millionen. Naja, es summiert sich halt. Oben Owen Tippett kommt noch mit dazu und so weiter. Tja, was gibt's zum Lineup der Philadelphia Flyers zu sagen? Was kann man vielleicht auch von den Flyers dann erwarten für die nächste Saison? Wir schauen einfach mal rein und dann merken wir vielleicht auch so ein bisschen, wo neben der Torhüterposition die Knackpunkte sind. Sean Couturier ist der Nummer 1 Center. Aktuell wird er hier gelistet mit Matvei Michkov und Travis Konechny zusammen. Ich habe es erwähnt, 76 Punkte, 24 Tore für einen Nummer 1 Center. Das ist nicht oberste Kategorie in der NHL und dementsprechend muss man mal schauen, was denn in Trevor Zegras da auch leisten kann. Auch der war die letzten Jahre verletzt, hat die letzten Jahre viele, viele Probleme gehabt. Nur, er weiß, glaube ich, auch, wenn er denn in der NHL was reißen will und wenn er wirklich vielleicht auch dann auf Dauer ein richtig, richtig guter NHL-Spieler sein will und sich vielleicht auch einen richtig guten Vertrag erarbeiten will, dann ist jetzt genau das richtige Jahr. Er hat jetzt auch die Chance in Philly. Ich glaube, der bekommt alle Möglichkeiten von Rick Tocchet. Der wird die volle Unterstützung bekommen. Der wird, denke ich und hoffe ich auch einfach, sehr viel Spielzeit mit Matvei Michkov bekommen, sei es nur im Powerplay dann halt, aber ich hoffe schon, dass wir die beiden zusammen sehen, dass sie sie einfach mal in Anführungsstrichen daddeln lassen, dass sie ein bisschen auch denen die Freiheiten geben, dass es da eben dann auch die Möglichkeiten gibt, wo die beiden vielleicht dann einfach auch mal wilde Sachen machen können, wo sie nicht direkt dann auch wie bei John Tortorella dann Ärger bekommen, sondern wo man eben sagen kann, naja gut, ihr habt jetzt was falsch gemacht, da müsst ihr natürlich draus lernen, aber wir lassen euch einfach auch mal Fehler machen, um eben den Prozess selber einzuleiten und nicht ihnen immer irgendwas aufzudrücken. Also hoffe ich schon, wobei man natürlich auch bei Zegras sagen muss, er ist jetzt auch nicht mehr ein Rookie oder ein Jahr in der NHL, sondern hat auch schon ein bisschen Zeit dort in der Liga verbracht. So, wenn ich da weiter schaue, Zegras, zweite Reihe, hier steht jetzt Christian Dvorak, das ist auch ein Punkt, da ist die Frage, der kriegt auch relativ viel Geld, das ist zum Beispiel ein Spieler, wo du sagst, da ist vielleicht ein bisschen viel bezahlt. Zweite Reihe, wird jetzt hier gesagt bei Daily Faceoff, Dvorak, Zegras und Owen Tippett, okay, ja, warum nicht, kann man auch so aufstellen, Zegras vielleicht ein bisschen rausnehmen da als Flügelstürmer, auch das ist ja möglich, ist vielleicht auch gar keine schlechte Maßnahme, um ihn da ein bisschen zu schützen, vielleicht auch erstmal den Druck wegzunehmen. Warten wir mal ab. Dann Noah Cates, Tyson Foerster habe ich erwähnt, Verletzung vielleicht noch, Bobby Brink, die dritte Reihe hinten, Nicolas Delorey, auch ein tougher Guy. Arbolz, Rodrigo Arbolz, der hat letzte Saison gut gespielt, als er hochkam in den Kader. Und Garnett Hathaway sind hier in der vierten Reihe. Naja, ihr merkt schon, das ist halt nicht oberste Kategorie in der NHL. Dann kommt Travis Sanheim, den habe ich schon erwähnt, ist der Nummer 1 Verteidiger. Dafür kommt aber an der Stelle zu wenig Offensive. Jetzt weiß ich nicht, ob Cam York das Ganze vielleicht dann im nächsten Jahr auch noch mehr beleben kann. Der hat auf jeden Fall einen neuen Vertrag unterschrieben. Der gilt ab diesem Sommer, genau. 5,15 Millionen hat er jetzt unterschrieben für 5 Jahre. Ist also der Nummer 2 Verteidiger da eben mit 24, aber auch schon an dem Punkt. Jetzt muss was kommen. Jetzt muss er zeigen, ist er ein Top-Pair-Verteidiger in der NHL. Rasmus Ristolainen wäre auch noch jemand. Habe ich jetzt aber erwähnt, der ist ja aktuell verletzt. Also der sollte da noch mit reinrücken. Jamie Drysdale eben, wie gesagt, auch. Genauso wie sein Kumpel Seagrass Vertragsjahr. Auch das kann natürlich etwas sein, was ihnen hilft, wenn sie zwei junge Spieler haben, die in einer ähnlichen Situation sind, die sich kennen, die dann eben auch entsprechend sich vielleicht gegenseitig hochpushen. Eben auch die Dynamik vorne mit Seagrass und Mitchkov. Das ist alles etwas, das kann den Flyers helfen, das kann ihnen in diesem Jahr helfen, das kann ihnen dann auch auf die nächsten 2, 3, 5 Jahre helfen, um da wirklich was zu entwickeln. Hinten noch Egor Samula und Noah Juulsen sind die beiden, die jetzt hier im dritten Verteidigerpaar gelistet werden. Ja, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie mit der Zunge schnalzt, wenn man das dann hinten hört. Dazu gab es mit Emil Andrej und Alexei Kolosov eben dann auch junge Spieler, die reingeschnuppert haben im letzten Jahr. Klar, Statistiken waren teilweise nicht so besonders gut, aber auch das werden wir bei den Philadelphia Flyers in der nächsten Saison sehen. Und einer, der da vorne mit dabei ist, der ist aktuell, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch 18 ist oder ob er schon 19 geworden ist, das ist Porter Matone. Der ist der Nummer 6 Pick gewesen im 2024er Draft und hat in der OHL gespielt und ist ein relativ großer Spieler und er ist jemand, der auch die Eishockey-Fähigkeiten hat und da erwarte ich auch, dass der eben dann entsprechend in dieser Saison reinkommt, mit reinschnuppern kann. Weiterer Spieler wäre Alex Bump, der ist schon ein Stück weit älter, meine ich, will mal einmal gucken, wo ist denn hier das Alter, genau, 21 Jahre alt, der hat College gespielt und hat auch AHL gespielt die letzten Jahre. Auch der ist jemand, da erwarte ich auch, dass er in dieser Saison in den Kader reinrückt. Und wenn wir noch bei den Forwards bleiben, dann wäre Jet Luchanko, glaube ich, spricht man ihn aus, auch jemand aus dem 2024er Draft, der ist da an 13 gepickt worden. Auch er ist jemand, der wahrscheinlich in der nächsten Saison wieder in der NHL ist. Er hat 4 Spiele gemacht, auch im letzten Jahr schon. Der ist jetzt 19 geworden und ja, würde ich sagen, sollte man auch erwarten. Er war letztes Jahr, glaube ich, der jüngste NHL-Spieler überhaupt, was das Alter betrifft, von allen Teams, also nicht nur bei den Flyers. Von daher könnte man da eben auch entsprechend erwarten, dass er auch in diesem Jahr wieder Spielzeit bekommen wird. Und auch das ist eben ein Punkt. Meiner Meinung nach sind die Erwartungen nicht so groß. Du kannst jetzt nicht sagen, du willst jetzt eben wieder, also du willst natürlich in die Playoffs, keine Frage, aber das ist eher ein Jahr, wo du wirklich schauen musst bei den Flyers. Zum einen ist ein Drysdale ein Kernspieler, ist ein Seagrass ein Kernspieler, wie kann Mitchkov sauber eingesetzt werden, welche Torhüter können wir vielleicht nehmen, um halbwegs passabel dort auch Goaltending zu haben und eben bei vielen, vielen jungen Spielern, lass sie reinschnuppern, auch da nochmal, lass sie Fehler machen. Ansonsten hinten noch in der Verteidigung wäre Oliver Bonk noch jemand, den haben sie im 2023er Draft sich geholt, auch der wird sicherlich Spielzeit bekommen in der NHL, der ist jetzt 20, und auch da in der Verteidigung das ein oder andere Spiel machen. Ansonsten haben sie noch einen Goalie-Prospect, Yegor Savgarin. Aber der hat bis 2027 in St. Petersburg Vertrag. Also da kann man nicht drauf hoffen, dass jetzt irgendwie der Spieler wieder reinkommt und ihnen da dann sozusagen auf der Torhüter-Position weiterhilft. Das ist mega Talent, sondern da müssen sie eben schon mit dem leben, was sie aktuell haben und keine Ahnung, vielleicht dann noch über den ein oder anderen Trade sich dort besorgen können. Die Flyers werden ein interessantes Team sein werden, weil ich glaube, dass Rick Tocchet einen Stil spielen lassen wird, dass sie nicht langweilig werden, einfach aufgrund der Art und Weise, wie sie Eishockey spielen, aber auch, weil sie junge Spieler drin haben, die Fehler machen werden. Da wird es Torhüter-Situationen geben, wo du dir an den Kopf fasst. Da wird es eben Seagrass und Mitchkov-Situationen geben, wo die Aktionen drin haben, die natürlich nicht unbedingt vernünftig sind, die aber vielleicht sogar das eine oder andere Mal funktionieren. Dann wird es Fehler geben in der Defensive und so weiter. Aber ich glaube halt, dass es auch wieder ein Team sein muss, auch für die Fans, was irgendwo mit begeistert, wo du merkst, da entsteht wieder was, dass sie eine gewisse Art und Weise auch haben, wie sie spielen. Ich erwarte oder hoffe auf Tempo, ich hoffe auch auf eine gewisse Physis. Einfach Flyers-Eishockey, nicht so wie früher mit den Faustkämpfen oder so, aber trotzdem eben auch mit einer gewissen Portion Grit mit dabei. Da weiß ich nicht, ob sie komplett den Kader und die Spieler haben, die dafür nötig sind. Das muss man auch sehen, ob da nicht manche, ich will nicht sagen zu soft, aber einfach eher eishockeytechnisch zu gut sind, als dass sie so komplett diesen Broad Street Bullies Stil moderner Ausprägung, muss man ja dann sagen, dort aufs Eis bringen können. Trotzdem glaube ich, dass die Flyers mit eines der interessanteren Teams sein werden, was eben natürlich meiner Meinung nach nicht die Playoffs erreicht, aber trotzdem bei dem einen oder anderen auf dem Bildschirm aufflackern sollten und nicht eine Mannschaft sind, wo du sagst, na mal komm, die sind unten in der Tabelle, da schaue ich nicht rein. Also ich glaube schon, dass sich das lohnen wird, mal bei dem einen oder anderen Spiel der Flyers reinzuseppen und dann eben dort mit reinzuschauen. Ja, ansonsten, ich habe ja schon eben angedeutet, dass ich sie nicht vorne sehe, was jetzt die Playoff-Platzierung oder die Platzierung insgesamt in der Tabelle in der Division eben betrifft. Hab das bei den Rangers ja schon auch erläutert. Also Teams vorne, Carolina wird sicherlich ein Playoff-Kandidat sein, vielleicht sogar vorne mit dabei. Washington, paar Abstriche zum letzten Jahr. Die Rangers vielleicht ein bisschen besser geworden. New Jersey Devils, musst du gucken, wie gesund sie sind. Das sind ja dann schon vier Teams. Islanders, auch so eine kleine Wundertüte für mich. Und die Flyers, ja, vielleicht können sie an Columbus ran, vielleicht kommen sie auch so ein bisschen an die Islanders ran. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie die Playoffs erreichen können, zumal ja auf der anderen Seite meiner Meinung nach die Atlantic einfach stärker besetzt ist. Da hast du dann wahrscheinlich eher wieder das Verhältnis 5 Teams in den Playoffs aus der Atlantic, nur 3 aus der Metropolitan, und dann sind die Flyers für mich eines der Teams, was damit rausrutschen könnte. Jetzt waren es 76 Punkte im letzten Jahr, über 80 könnten es werden. Keine Frage, also das traue ich Ihnen schon zu. Sei nochmal erwähnt, ne, auf der Torhüterposition, es kann eigentlich nur besser werden bei 5 gegen 5. Powerplay muss man sehen, wie sie da auch besser werden, aber auch da wieder, ne, nochmal Zegras Mitchkov, das kann sehr, sehr interessant werden bei den Philadelphia Flyers. Und ich freue mich darauf, es ist eines der wenigen Teams, wo ich jetzt sage, naja, die, da warte ich keine Playoffs, aber trotzdem irgendwo Dinge, die interessant sind. Und ja, wollen wir mal schauen, wie sich so dann die ersten Monate bei den Philadelphia Flyers die Saison entwickelt. Es war das zweite Team aus der Metropolitan Division. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Pittsburgh Penguins. Auf die schaue ich dann Saison 2025-2026. Und ja, ansonsten sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.